Also alle drei, die das Stück gespielt haben, sind, soweit man das von außen sehen kann, Christen. Aber es ist witzig, ne? Selbst wenn wir Christen so ein Stück spielen, verändert sich die Tonalität des Nicht-Christen, wenn der Christ die frommen Sachen anspricht. Ja? Habt ihr das gemerkt? Da ging richtig die Stimmung runter. Bewahrung, wie meinst du das denn? Ne? So, da ging richtig so. Meine Beobachtung ist, dass das gar nicht mehr so ist. Das stimmt gar nicht mehr so. Also ich bin ja inzwischen richtig alt. Ne? Also ich bin jetzt 50, also nach allen Regeln der Kunst werde ich die Hälfte meines Lebens hinter mir haben. Wenn ich so zurückgucke vor 30 Jahren, dann gab es noch richtig ätzende Reaktionen auf mein Christsein. Also da gab es richtig massive, also wie soll ich das sagen, auf die Energie, die von mir ausging, gab es eine gewisse Antwort. So, ne? Und das lag natürlich auch ein bisschen an meiner Dummheit. Also einige von uns können erstaunliche Geschichten darüber erzählen, was sie so in den ersten 3 Monaten ihres Christseins so an bescheuerten Sachen gemacht haben, Gespräche geführt haben, für die man sich im Nachhinein mehr schämt als für sein ganzes Leben vorher. Aber wenn ich das mal außen vor lasse, so diese 3 bis 6 Monate galoppierender Dummheit, dann gab es trotzdem so eine Gesamtstimmung in der Gesellschaft, die war, was das christlich Fromme angeht, sehr ablehnend. Und ich hatte jetzt gerade ein Gespräch bei einem Geburtstag am Freitag, wo wir uns das beide gegenseitig bestätigt haben. Ich habe das Gefühl, das ist vorbei. Das ist eigentlich vorbei. Dass es eher was ist, was Christen erzählen, wenn sie in dunklen Räumen miteinander sich austauschen über ihr Leben. Ja? Aber das Leben eigentlich schon ganz anders aussieht. Ich erlebe, dass die meisten Leute, mit denen wir anfangen zu reden über christliche Themen, manchmal uninteressiert sind. Das ist ja völlig in Ordnung. Also wenn jemand versucht, mich in ein Gespräch zu verwickeln, wie es dem HSV geht, dann kann ich meine Aufmerksamkeit auch nur für eine begrenzte Zeit hochfahren. Und anderen Leuten geht es halt mit dem Christentum ähnlich. Das ist ja völlig legitim. Nicht jedes Thema öffnet einem irgendwie so die Tür. So, ne? Es geht mir übrigens bei St. Pauli auch so, nur damit nicht jemand denkt, dass das ein spezifischer Verein ist. So, ne? Aber da, wo Leute jetzt nicht also sozusagen uninteressiert sind, begegnet einem selten noch so eine Ätzreaktion, die Stimmung friert ein. Ich erlebe immer häufiger, dass Leute das eigentlich spannend finden, wenn ihnen Spiritualität begegnet. Das mal nur als Vorbemerkung, weil ich glaube, solange wir im Kopf haben, dass es irgendwie so ein bisschen peinlich ist, dass wir spirituell unterwegs sind, können wir alles, was jetzt in der Predigt kommt, sowieso in die Tonne treten. Erstmal müssen wir eine Vorentscheidung in unserem Herzen treffen, zu sagen, es könnte sein, dass der Mensch, mit dem wir über den christlichen Glauben reden, vielleicht doch mehr Offenheit mitbringt, als auf seiner Stirn geschrieben steht. Könnte ja sein. Also überhaupt mal die Gelegenheit, die Möglichkeit mitzudenken, ist ja nicht so ganz verkehrt. Jetzt bin ich hier in einer gewissen Spannung. Also erfahrungsgemäß ist es so, dass hier mindestens ein Mensch sitzt, meistens sind es mehr als 10, die sind gar keine Christen. Und dann gibt es irgendwie hier mehr als 10 Leute, die sind Christen. Und dann gibt es einen Haufen Leute, bei denen man das einfach nicht weiß und die es vielleicht selber nicht so richtig wissen. Und wie redet man jetzt also über so ein Thema? Also habe ich mich entschieden, mich auf das zu beschränken, was für alle gilt. Das ist ganz einfach. Dann braucht keiner sagen, so, okay, mich meint das irgendwie jetzt nicht. Es gibt ein uraltes Buch in der Bibel. Die Bibel ist eine Sammlung von ganz vielen Büchern. Und eins der ältesten Bücher ist das Buch Hiob. Hiob, also auch wenn man die Geschichte nicht kennt, weiß man, dass Hiob irgendwie kein Glück hatte. Ganz vorsichtig, ja. Also irgendwie ganz, ganz, ganz schwierige Geschichte. Und dann kommen Leute zu ihm und reden mit ihm. Und das ganze Buch Hiob ist fast ausschließlich eben dieses Gespräch. Ist ein sehr kunstvoll gesponnenes Theaterstück, wenn man so will. Also wenn man so möchte, dann kann man hier 4 Leuten bei einem verhältnismäßig langweiligen Theaterstück zugucken. Die reden nämlich über 40 Kapitel miteinander. Also Hiob ist nicht gerade so das, was man so als Frühstückssnack sich wünscht. Und drei von diesen Freunden werden später gegen Ende des Stückes kommt dann nochmal Action da rein. Drei von diesen Leuten werden von Gott zusammengefaltet. Also Gott blufft die an und sagt, was für ein Mist. Ja, also so. Und der vierte, Elihu, wird nicht zusammengefaltet. Jetzt bin ich ja Pastor und lese Bücher, die andere Leute nicht lesen. Und also man kann richtig lange darüber lesen, wie schon vor 1000 Jahren Leute sich darüber Gedanken gemacht haben, wer ist Elihu? Und eine beliebte Antwort ist, Elihu ist Jesus. Also lange, lange vor seiner Geburt ist Jesus in diese ganze Szenerie reingekommen und hat schon mal eine göttlich-menschliche Perspektive reingegeben in die Geschichte Hiobs, bevor dann die rein göttliche Perspektive Gottes kommt, die ziemlich eindrucksvoll ist. Also wenn man das Buch Hiob genießen will, dann würde ich immer anfangen, lest erstmal die ersten 2 Kapitel und dann die letzten 4. Und wenn euch das angewärmt hat, dann lest den Mittelteil. Das ist so von, ich weiß, das ist komisch, so ein Buch vorzustellen, aber es gibt ja manche Bücher, die man besser erträgt, wenn man weiß, dass am Ende der Held nicht stirbt. Ne? Also, so. Okay. Also, und jetzt kommt diese Bibelstelle, Hiob 33, das ist Elihu. Elihu redet und es spricht einiges dafür, dass Elihu tatsächlich sozusagen Gottes Perspektive mitdenkt, mitredet, mit im Blick hat. Elihu 33, Abvers 14. Gott redet doch, sagt Elihu. Er tut es immer wieder. Mal sanft, mal hart. Man achtet nur nicht drauf. Wie gesagt, dieser Text ist einer der ältesten Texte, den wir in der Bibel finden. Einer der ältesten Texte überhaupt. Und das ist ganz viel, ist es so, dass wir in Hiob Sachen finden, die an anderer Stelle dann fast nicht mehr erwähnt werden müssen, nicht mehr aufgegriffen werden müssen, weil sie hier mal so grundsätzlich betrachtet werden, mal grundsätzlich behandelt werden. Der Grundgedanke, der hier drin ist, der findet sich in der Bibel immer wieder, aber so ausformuliert wie hier, das reicht, weil darüber muss man nicht mehr viel diskutieren. Elihu sagt, doch, Gott redet. Rechne damit, dass die Menschen, mit denen zu tun hast, vielleicht nicht gerade das Kindergarten-Freundschaftskind deines Kindes, da waren ja auch nicht so viele Jahre, ja? Aber rechne damit, dass Gott mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, schon mal geredet hat. Mit allen. Mit allen. Mit manchen hat er einmal geredet, 2-mal, 4-mal, 8-mal. Aber Gott redet. Und ich kann jetzt einen ganz komischen Beweis anführen, der ist so krude, dass den würde keiner anerkennen, ja? Wenn man jetzt die Leute hier fragt, die die ersten 30 Jahre ihres Lebens keine Christen waren und die dann irgendwann Christen geworden sind und fragt, wie war das eigentlich? Hat Gott eigentlich zu dir geredet, bevor du Christ geworden bist? Gab es Situationen, wo Gott geredet hat? Dann würden die meisten, ich weiß nicht, ob das für alle gilt, aber die meisten würden sagen, ja, hat er. Im Nachhinein kann ich das erkennen. Im Nachhinein kann ich erkennen, dass Gott an bestimmten Stellen etwas hineingesprochen hat, etwas hineingelegt hat. Dass er eben nicht komplett schweigend da gewesen ist, bis ich endlich wach geworden bin. Sondern Gott redet. Deswegen ist auch nicht die Frage, wie können wir helfen, dass Menschen in unserem Umfeld Gott begegnen, ist eigentlich eine bisschen falsche Frage. Gott begegnet Menschen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das in unserem Kopf, in unserem Herzen begreifen. Gott begegnet Menschen. Er tut das. Die Frage ist, Merken Sie das überhaupt? Realisieren Sie das überhaupt? Und da braucht es tatsächlich häufig jemanden von außen, der Ihnen hilft, die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, vielleicht mal in einem etwas anderen Blick zu sehen, mit einem etwas anderen Licht zu beleuchten. Etwas anders drauf zu schauen. So wie wir das hier jetzt in dieser Theaterszene hatten. Natürlich wissen wir nicht, was passiert ist. Also wir haben keine Videoaufnahme von einem Engel mit flammendem Schwert, der vor der Terrassentür stand. Und wir wissen noch nicht mal überhaupt, ob ein Engel da war. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen genug über Engel und über Gott und über offene Türen und geschlossene Türen, um uns vorstellen zu können, dass da ein Engel mit einem Schwert stand. So viel wissen wir. Und warum sollen wir das nicht mal sagen können? Also vielleicht das nicht mit dem Engel und dem Schwert, ja, das mit der Bewahrung war schon, das war gesellschaftsfähig, ja, so, ne, Bewahrung, so, ne. Wir können es auch sein lassen. Und das ist die Entscheidung, die wir zu treffen haben, wenn wir Christen sind. Trauen wir uns, die Dinge so zu benennen, wie wir sie sehen? Mir geht es nicht darum, und das finde ich eher, macht mich ein bisschen nervös, wenn man so das Gefühl hat, dass Leute so mit so einem missionarischen Jagdeifer, ne, irgendwie so in jedes denkbare Gespräch reinspringen und irgendwie versuchen, da Jesus reinzumischen. Ja, so das. Kennt ihr das, wenn Leute ganz frisch Versicherungsvertreter von irgendwelchen dubiosen Versicherungsfirmen geworden sind? Ne? Die versuchen über die ersten Monate hinweg verhältnismäßig unangenehm mit dir über Risikofragen im Leben zu reden. So, ne? Also das meine ich nicht. Ich meine dieses, wir haben einen Blick auf die Welt, den haben wir gewonnen, weil wir Gott begegnet sind, weil Gott uns begegnet ist, weil wir angefangen haben von Gott, Augen geöffnet zu bekommen, Ohren geöffnet zu bekommen. Und das, was das eigentliche Problem ist, dass wir uns manchmal dafür schämen, darüber zu reden. Das ist unser Problem. Das Problem ist eigentlich nicht so sehr der Nichtchrist, der es nicht einordnen kann. Wie sollte er denn auch? Wir werden in einer Gesellschaft groß, in der uns permanent die Welt erklärt wird ohne Gott. Komplett. Mit allem. Ob das stimmt oder nicht, sei völlig dahingestellt. Erklärt wird uns erstmal die ganze Welt ohne Gott. Und tatsächlich brauchen wir manchmal Menschen, die mit einem Bein in Gottes Welt stehen und mit dem anderen Bein in dieser Welt stehen. Manchmal braucht es eben diese Menschen, Christen, die jemandem sagen, es könnte auch sowas gewesen sein. Wir müssen manchmal Leuten helfen, das, was sie erlebt haben, wirklich zu sehen, das, was sie gehört haben, wirklich zu hören. Diese Hiob-Stelle geht weiter. Zur Nachtzeit, wenn die Menschen ruhig schlafen, in tiefem Schlummer auf den Betten liegen, dann redet Gott durch Träume und Visionen. Er öffnet ihre Ohren, dass sie hören, mit Nachdruck warnt er sie vor ihrem Tun, damit er sie von ihrer Bosheit abbringt und ihnen jeden Grund nimmt, stolz zu sein. So rettet er ihr Leben vor dem Grab und hindert sie, in seinen Speer zu laufen. Gott redet, und wenn ich das jetzt mal ein bisschen weiter fasse, was hier steht. Hier geht es ja um die spezifische Hiob-Situation, ne? Deswegen der Speer, in dem wir laufen und so. Wenn wir das mal ein bisschen weiter fassen, was hier steht, dann redet Gott, damit unser Leben nicht scheitert. Denn das will Gott nicht. Gott will nicht, dass unser Leben scheitert. Und er will erst recht nicht, dass unser Leben scheitert durch unsere Blödheit. Gott will nicht, dass wir Fehler machen. Ich könnte das jetzt auch zugespitzt fromm ausdrücken und dann wird es falsch. Oder wird es irgendwie ein bisschen nicht hilfreich für das, was wir hier erklären. Ich könnte nämlich sagen, Gott will nicht, dass wir sündigen. Aber bei diesem Gott will nicht, dass wir sündigen, geht es Gott nicht darum, sich irgendwie Kerben in seine Himmelsbibel reinzuschnitzen und zu sagen, so jetzt habe ich den Sven davor bewahrt, was Doofes zu machen, sondern es geht darum, dass ein liebender Vater im Himmel ist, der nicht will, dass mein Leben scheitert. Er will, dass mein Leben gelingt. Er will, dass in meinem Leben Gutes hervorkommt. Und deswegen redet er, mit Christen und Nicht-Christen. Deswegen redet er mit Hindus, Moslems, Katholiken und Evangelischen und sogar mit Freikirchlern. Gott redet. Er macht es. Die Frage ist, was machen wir damit? Hören wir, sehen wir? Oder ist der Überbau, den wir alle irgendwie mit uns rumtragen, der bei den anderen für uns immer viel sichtbarer ist als bei uns selbst, ist der Überbau, ist der so beschaffen, dass der alles, was irgendwie von Gott kommt, uminterpretiert oder wegstreicht? Das gibt es dann einfach nicht. Es gibt einen Erkenntnistheoretiker von ein paar Jahrzehnten, T.S. Kuhn, der hat mal gesagt, wir haben ein Wahrnehmungsfenster und alles, was sich sozusagen in diesem Wahrnehmungsfenster bewegt, das sehen wir. Alles, was außerhalb dieses Wahrnehmungsfensters ist, das sehen wir gar nicht. Es gibt es einfach nicht. Wir sind gar nicht in der Lage, das zu sehen. Das ist ja die Idee von ganz viel magischen Tricks auf einer Bühne, dass man die Leute fokussiert auf einen bestimmten Blick und außerhalb dieses Blickes Dinge passieren lässt. So funktioniert unser ganzes Denken. Wenn an unserem Fenster ein Elefant vorbeifliegt, ja, dann wissen wir, hier fliegt kein Elefant vorbei. Es muss eine andere Erklärung geben. Wir überlegen, was haben wir die letzten 2 Monate getrunken und so weiter und so fort. Ja? Zählen nochmal die Tabletten nach bei uns im Tablettenlöschen und so. Na, es gibt schon Erklärungen dafür, warum der Elefant an meinem Fenster vorbeiflog. Wir wissen, es gab keinen Elefanten. Also wir haben ja etwas im Kopf, was uns hilft, auf die Reihe zu kriegen. Das kann so nicht sein, wie ich das hier denke. So funktioniert ja unser Miteinander. Dass Leute, die uns eigentlich mögen, sagen uns irgendeinen so fiesen Satz im Vorbeigehen. Und etwas in unserem Kopf springt an und sagt, das kann so nicht gemeint sein. Irgendwas muss ich falsch verstanden haben. Und dann fragen wir nochmal nach. Wenn ich an jemandem vorbeigehe, von dem ich denke, dass er mich nicht mag, dann wird ein Satz, der freundlich gemeint ist, bei mir genau dasselbe auslösen. Kann ja so gar nicht gemeint sein. Ich frage nochmal nach. Wir haben Filter, mit denen wir durch die Gegend laufen. Jeder hat Filter. Und natürlich leben wir in einer Gesellschaft, die erst einmal einen riesigen Filter über sich gelegt hat, nämlich es gibt kein Handeln Gottes. Gott gibt es als Ansprechpartner für Gute-Nacht-Gebete. Das machen ja erstaunlich viele Leute in unserer Gesellschaft. Es gibt ein gutes, warmes Gefühl, abends vor dem Schlafen zu beten. Manchmal denke ich, dass die Quote unter Nichtchristen genauso hoch ist wie unter Christen. Abends nochmal beten. Aber dass da ein Gott ist, der jetzt im Zimmer ist und zuhört und der sich seine Notizen macht und seine Engel losschickt, manche mit und manche ohne Schwert, dass die Glocke über unserer Gesellschaft sagt, nee, das gibt's nicht. Und da müssen wir manchmal helfen, diese Glocke zu durchbrechen und zu sagen, doch, das gibt es. Es gibt eine Herausforderung im Neuen Testament. Der Römerbrief, also wenn man so, ne, Hiob ganz alt, Römerbrief, eines der allerletzten Sachen, die in der Bibel so geschrieben worden sind, gibt nicht so wahnsinnig viele Sachen danach. Im Römerbrief erklärt der Typ, der das geschrieben hat, Paulus, mal so richtig systematisch, wie ist das mit dem Christsein? Und sein Gedankengang fängt so in der Mitte von Kapitel 1 an und zieht sich dann über viele, viele Kapitel längs. Und in dieser Mitte von Kapitel 1, also ganz am Anfang sagt er erstmal, Menschen sind unentschuldbar, wenn sie Gott nicht anbeten. Weil alles, was man irgendwie von Gott wahrnehmen muss, um ihn anbeten zu können, das ist in
In dieser Übersetzung heißt es, in seinen Schöpfungswerken wahrnehmbar. In seinen Schöpfungswerken nahmen wir. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir angewöhnt habe. Dass ich hemmungslos, ob Christen oder Nicht-Christen, gerne von dem rede, was ich an Schönheit wahrnehme, was ich an Schöpfung wahrnehme. Wo wir das strategisch gemacht haben, ist bei unseren Kindern. Unsere Kinder sind damit groß geworden, dass wir ständig und überall davon geredet haben, was Gott gemacht hat. Da haben wir das sehr bewusst gemacht, so richtig penetrant, ja, so. Also so wie wir unseren Kindern beibringen, niemand wird gemobbt, haben wir den penetrant beigebracht, dass Gott Sachen schafft. Ja, so, dass Gott Schöpfer ist. Aber sonst im Leben geht es mir ja auch so. Ich kann nicht mehr an einem schönen Baum vorbeigehen, ohne dass ich denke, den hat Gott richtig prächtig hinbekommen. So geht es mir. Gott ist Schöpfer. Und Paulus sagt, ja, und Eigentlich reicht ein Baum, um, wenn du ehrlich bist in deinem Denken, am Ende aller deiner Überlegungen dahin zu kommen und zu sagen, ich beuge meine Knie vor dem, der hinter diesem Baum steht. Ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wie du aussiehst, ich kenne nicht deinen Namen, aber ich bete dich an. Das ist der Gedanke von Römer 1. Und dann nimmt sich Paulus ein paar Kapitel Zeit und erklärt, wer das ist, nämlich Gott. Der in Jesus auf die Welt gekommene Gott, der uns erlöst und so weiter und so fort. Aber erstmal fängt es da an. Also, wie schaffe ich es, dass Leute in meinem Umfeld mit Gott in Berührung kommen? Aber alles, was wir tun müssen, ist, dass wir den Leuten manchmal helfen, zu sehen, was sie sehen, zu hören, was sie hören. Eine Idee davon zu kriegen, wie man das auch sehen könnte. Wie das auch sein könnte. Und ganz häufig hängt es damit zusammen, dass wir sagen, wie wir die Dinge sehen, wie wir die Dinge erleben, wie wir die Dinge wahrnehmen. Und das ist so, dass wir ja Dinge erleben, die sind ein Wunder. Die sind ein Wunder. Und dann redet doch davon. Wo ist das Problem? Ich glaube nicht, dass es da viel mehr braucht. Ich glaube, wir müssen das so ein bisschen kreisen, wir müssen da bei uns anfangen. Wir müssen für uns wegkommen von einem gottlosen Denken. Ich glaube, dass viele von uns über Jahre weg als Christen unterwegs sind, aber die Welt immer noch komplett erklären ohne Gott. Denen fällt es total schwer, für ihre Firma zu beten. Weil sie sich schier nicht vorstellen können, dass der eigentliche Besitzer ihrer Firma Gott ist. Also es fängt bei uns tatsächlich an zu sagen, so wir kriegen eine Idee davon, dass Gott der Eigentliche ist. Der Wurzelgrund und das Ziel. Es geht darum, dass wir einen Blick dafür kriegen für unser Umfeld, für unseren Verantwortungskreis, für unsere Familie, für unsere Freunde zu sagen, so ja, das ist auch Gottes Freundeskreis, weil sie sind ja mein Freundeskreis und ich gehöre zu Gott. Das ist Gottes Familie, denn ich gehöre ja zu Gott. Dieser Gedanke, den gibt es mal im Korintherbrief, dass die Frage, wie ist das eigentlich, wenn ich fromm bin und mein Ehepartner nicht, was ist dann eigentlich mit meinen Kindern? Also sind die jetzt unter Gottes Obhut oder ist genau das Gegenteil, weil da ja irgendwie so ein gottloser Mensch da mitmischt? Ja, also Paulus nimmt an dieser Stelle eine Frage auf, die Menschen ja manchmal umtreibt, wenn sie irgendwie sagen, so jetzt werde ich fromm, was heißt das eigentlich? Krieg ich jetzt besonders Ärger oder kriegt mein Partner Ärger? Oder also irgendwie, wie ist das jetzt eigentlich? Wie ist eigentlich Gottes Verhältnis in der ganzen Geschichte? Und die spannende Antwort, die die Bibel gibt, ist zu sagen, ein Mensch, der sich Gott zuwendet, löst Segen aus in seinem gesamten Umfeld. Wenn du in die Firma gehst bei dir, dann ist mehr Gott im Raum. Wenn du der Einzige bist in deiner Familie, der Christ ist, wohl deiner Familie. Super. Top. Geht immer noch besser, aber ist schon mal super. Und irgendwann erweitert sich der Kreis und wir fangen an, diese Welt mehr und mehr zu sehen als das, was sie ist, nämlich ein zerbrechliches Gefäß in Gottes Hand. Wir müssen Leute nicht in Berührung bringen mit Gott. Gott ist an Menschen dran. Gott ist an Menschen dran. Manchmal müssen wir sagen, da hast du seinen Finger gesehen. Das, was du da erlebt hast, kann das Gott gewesen sein? Und für mich hat das eine Konsequenz. Ich glaube, wofür wir beten müssen, ist um Mut. Ich glaube, Mut ist sowieso eine von diesen Eigenschaften, die nicht so beliebt sind. Nicht so. Früher sind Kinder auf 6 Meter hohe Bäume geklettert. Heute klettern Kinder nicht mehr auf Bäume. Na, also irgendwie, das ganze Thema Mut ist schwierig geworden in unserer Gesellschaft, finde ich. So insgesamt. Bis auf so ein paar mutige Firmengründer. Da ist noch so ein Restmut irgendwie vorhanden. Und das ist bei uns Christen nicht anders. Ich glaube, dass viele von uns so Null-Risikotypen sind. Aber mit Null-Risiko, mit Null-Risiko findet man auch nie einen Partner. Mit Null-Risiko zeugt man auch keine Kinder. Mit Null, also und so weiter. Ne? Ich würde gerne um Mut beten. Betet doch mit mir. Ach Herr, du sagst, dass du uns den Geist Gottes gibst. Eben nicht, dass wir verzagen, nicht so der Verkrampfung des nach innen gestülpten, sondern sagst in deinem Wort, dass es ein Geist der Kraft, des Mutes und der Selbstbeherrschung ist. Und ich möchte dich bitten um deinen Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Füll unser Herzen, füll unser Denken, füll unser Handeln. Gib unseren Worten Kraft, gib unserem Handeln Kraft. Aber jetzt möchte ich dich bitten, schenk Mut. Hol uns raus aus nutzlosem Bedenkenträgertum. Lass uns frei von dem reden, wozu du uns befreit hast. Komm, Geist Gottes, füll unsere Herzen und löse uns die Zunge. Möchte ich für die bitten, die mit geschlossenen Augen und geschlossenen Ohren durch deine Schöpfung gehen. Christen wie Nicht-Christen, die nicht in der Lage sind, deine Hand zu sehen. Deine Sorgfalt an jedem Käfer, der über diese Welt krabbelt. Erbarm dich. Zieh den Vorhang zur Seite. Lüfte den Schleier. Und lass sehen, was so offensichtlich ist. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du mehr Träume schenkst. Übernatürliches Reden an erstaunlichen Momenten, an erstaunlichen Stellen. Ich danke dir für die vielen Geschichten, die ich gehört habe, wo Leute durch Träume in die Lage versetzt worden sind, große Schritte zu tun. Ich möchte dich um mehr davon bitten. Lass Menschen Visionen haben, lass Menschen Träume haben. sprich du aus der Ewigkeit hinein in unseren Alltag. Und dann schenk, dass da Christen sind, die in der Lage sind, zu erklären. Schenk uns, dass wir nicht kneifen. Amen.